Ja, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam diesen Abendmahlsgottesdienst feiern können. Abendmahl, das ist ja eigentlich ein Jesusfest. Wir feiern unsere Gemeinschaft mit ihm, wir feiern, dass er in unser Leben gekommen ist, dass er alles getan hat, dass wir zu ihm kommen können, so wie wir sind, aber dass wir nicht gehen müssen, so wie wir waren. Dass er uns Erlösung, Freiheit geschenkt hat, dass er uns mit seiner Liebe begegnet ist. Und ich möchte gerne mit euch ein wenig darüber nachdenken, warum das Jesus tun konnte. Also was die Voraussetzung dafür war, dass dieses Abendmahlfest wirklich für uns ein Fest der Erlösung sein kann. Denn das ging nur, weil Jesus kein guter Mensch war, sondern Gott selbst. Es war ein König, nicht in Europa. Sein Name war Sadhu Sundar Singh, also ich vermute Indien, so die Richtung. Und dieser König hatte einen Minister und der ist Christ geworden. Und bekannte auch vor allen Leuten, die mit ihm darüber reden wollten, seinen Glauben. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie von Schuld und Tod zu erlösen. Und der König hörte das natürlich auch, er schätzte seinen Minister, aber diese Geschichte kam ihm sowas von unsinnig vor. Er sagt, wenn ich will, dass etwas geschehen soll als König, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum also sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen wollen? Der König war so verärgert darüber, dass er den Minister wegen seines Glaubens entlassen wollte. Da er ihn aber eigentlich schätzte, versprach er ihm Gnade, wenn er ihm auf eine Frage, eine Antwort auf diese Frage wüsste. Warum kommt der König aller Könige in diese Welt, obwohl er doch eigentlich auch einen Diener hätte schicken können? Der Minister sagte, gewährt mir 24 Stunden und ich will euch antworten. Von einem Künstler ließ er eine Holzfigur anfertigen und genauso kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Es sah ihm zum Verwechseln ähnlich, diese Holzfigur. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Künstler war angewiesen worden, sich am Ufer des Flusses zu verstecken und auf ein vereinbartes Zeichen hin die Puppe in das Wasser zu werfen. Und das kam auch so, der König sah die Puppe fallen und meinte, es sei sein eigenes Kind. Und da sprang er ins Wasser, um es zu retten. Überraschung war natürlich groß, als er die Puppe in der Hand hatte. Der Minister fragte den König, warum er selbst das Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an einen seiner Diener, die alle um ihn herum standen, genügt hätte, um das Kind zu retten. Es ist das Vaterherz, das so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat auch Gott sich nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Gott selbst wird Mensch, um uns zu retten. Dass Jesus Gott ist, das ist nicht nur einfach eine theologische Lehraussage, das ist nicht nur etwas, was wir im Glaubensbekenntnis formulieren, in unseren Glaubensgrundsätzen festgelegt haben, sondern das hat auch eine Konsequenz für meinen Glaubensalltag. Auch wenn es erst einmal so fern und so theoretisch erscheint. Karl Barth sagte, Jesus ist der wahre, nämlich der sich selbst erniedrigende und versöhnende Gott. Und der wahre, nämlich der von Gott erhöhte und so versöhnte Mensch. Herr Karl Barth, was soll man machen? Aber er wollte deutlich machen, wie wichtig es ist, sich klarzumachen, Jesus ist beides, wahrer Gott und wahrer Mensch. Denn wenn wir nur einfach sagen, Jesus ist Gott, dann würden wir die andere Hälfte vergessen. Jesus ist auch Mensch, beides zur gleichen Zeit. Und wir schauen uns heute einmal diese göttliche Seite an. Und ich lade euch ein, dazu einen Bibeltext aufzuschlagen, im Kolosserbrief, Kapitel 2. Also wir brauchen noch ein paar mehr Verse aus dem Kolosser. Erstmal Kapitel 2, Verse 9 und 10. Und danach schauen wir nochmal Kapitel 1, Verse 15 bis 20 an. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne mitlesen. Kolosser Brief, Kapitel 2, Vers 9. Das klingt erstmal so ein bisschen wie Theologie wieder. Denn da sagt der Apostel, denn in ihm, also in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Anteil, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Dann habt ihr Teil an ihm. In dieser Fülle habt ihr Teil an ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Die Erklärung oder die Grundlage für diese Aussage, dass in Jesus die ganze Fülle Gottes leibhaftig da ist und dass wir in Jesus an Gott teilhaben können, finden wir in einem Abschnitt, den der Apostel ein bisschen davor schon beschrieben hat, nämlich in Kapitel 1 ab Vers 15. Und auch den Text wollen wir einmal gemeinsam lesen. Dort steht, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er war als Erster vor Beginn der Schöpfung da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Denn Christus war vor allem anderen und alles besteht durch ihn. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens, der auch als Erster von den Toten zu neuem Leben auferstand, damit er in jeder Hinsicht der Erste sei. Denn Gott hat beschlossen, in ihm zu wohnen. Alles im Himmel und auf der Erde sollte durch Christus mit Gott wieder versöhnt werden. Alles hat Frieden gefunden, als er am Kreuz sein Blut vergoss. Dieser Text aus Kolosser 1 ist eigentlich mehr ein Lobpreistext als ein Lehrtext. Es ist ein Hymnus. Vielleicht wurde er sogar gesungen, wir wissen es nicht. Aber er stellt, wie gesagt, die Grundlage dar für diese Lehrauseinandersetzung, die dann im Kapitel 2 behandelt worden ist. Und er fängt an, er sagt, Christus ist das Bild Gottes. Das dürfen wir nicht missverstehen. Bild heißt in diesem Fall nicht Abbild, er ist nicht das Polaroid Gottes. Sondern man kann das eigentlich besser formulieren mit, er ist die Manifestation Gottes. Gott erscheint nicht in Jesus, sondern Gott wird in Jesus Mensch. Und das machen ja dann die nächsten Verse so deutlich. Jesus ist der Schöpfer, der, von dem wir dort im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel und zweiten Kapitel lesen. Er sagt, von ihm und durch ihn und zu ihm hin ist alles geschaffen. Es gibt nichts, was geschaffen ist, was nicht von Jesus gemacht worden ist. Konsequenterweise ist er selber nicht geschaffen. Aber eben nicht nur in dieser Welt, nicht nur die Dinge, die wir anfassen können, die wir sehen können, sondern auch alle Mächte und Gewalten. Und dann macht er es deutlich, Jesus selbst ist zeitlos. Er war vor allem da. Und alles besteht durch ihn. Und diese Merkmale, diese Attribute, die passen nur auf Gott. Dass er vor allem da war und ewig bleibt und alles durch ihn da ist. Und dieser Christus, der Gott ist, ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Weil er auferstanden ist, werden wir einmal auferstehen. Wenn wir uns an Jesus wenden, wenn wir ihn sehen, dann begegnen wir Gott. Denn der wohnt in seiner ganzen Fülle in ihm. Und durch Christus versöhnte Gott uns mit sich selbst. Das heißt, man könnte eigentlich diesen relativ langen und kunstvoll gestalteten Text in einem einfachen Satz zusammenfassen. Jesus ist alles. Er ist alles. Und da gibt es keinen Spalt, wo wir was reinquetschen könnten. Und in diesem Jesus begegnet uns eben Gott selbst. Das ist dann die Aussage in diesem Kapitel 2, Vers 9. Jesus ist mehr als der Sohn Gottes, auch wenn wir ihn natürlich als den Sohn Gottes bezeichnen, aber wir alle sind ja Kinder Gottes. Das steht quer durch die Bibel drin. Wir alle sind Kinder, Söhne und Töchter Gottes und doch unterscheidet uns doch substanziell und elementar etwas von Jesus Christus. Jesus als der Sohn Gottes, als der Sohn ist Gott selbst. In ihm begegnet uns nicht nur ein Teil, sondern Gott ganz. Und deswegen antwortet Jesus, als er einmal von seinen Jüngern gebeten wurde, zeige uns doch mal den Vater. Ja? Der Apostel Philippus kommt zu, ich glaube Philippus war es, kommt zu Jesus und sagt, zeige uns den Vater, dann ist alles gut. Johannes 14, Verse 9 und 10. Und dann sagt Jesus, hey, ich stehe doch vor dir. Wer mich sieht, sieht den Vater. Weil er die Fülle ist. Und weil er die Fülle ist, das ist die Aussage im Kapitel 2, Vers 10, werden wir durch ihn erfüllt. Wir sind in diese Fülle hineingetauft worden. Das ist dann das Thema der folgenden Verse. Er ist die oberste Gewalt und die höchste Macht. Es gibt nichts und niemanden, der an ihm vorbeikommen könnte. Wer in Jesus Christus ist, dem kann deswegen nichts Böses mehr schaden. Warum gibt sich Paulus so viel Mühe, uns das so hier haarklein auseinanderzustellen, auseinanderzusetzen? Wer hätte auch einfach sagen können, Jesus ist Gott, wisst ihr ja, alles passt. Aber offensichtlich ist genau dieser Umstand so schwer in unseren Schädel hineinzubekommen, wie ja auch dieser König seine Schwierigkeiten hatte, zu verstehen, warum Gott Mensch wurde, dass ich immer wieder auch etwas dazwischen drängen wollte, irgendwie Jesus relativieren will. Die Glaubensaussage und unser Verständnis von Jesus baut auf die positive Vermittlung dieses Bildes von Jesus auf. Die Abwehr von negativen Einflüssen, speziell aus der Philosophie, die kommt erst danach. Erst einmal legt der Apostel klar, so ist Gott. Und darauf baut unser Glaube auf. Aber trotzdem gibt es eben Irrlehren, die sich dort reinquetschen wollen. Und im Grunde könnte man alle Irrlehren zum Thema Jesus genauso auf einen Satz reduzieren, wie wir die Lehre über Jesus auf einen Satz reduzieren konnten. Wenn die Lehre ist, Jesus ist alles, dann ist die Irrlehre, Jesus ist nicht alles. Jesus alleine reicht nicht. Du musst irgendwie Jesus ergänzen. Und das war dann, je nachdem aus welcher Schule man so kam, unterschiedliche Dinge. Gerade speziell aus dem jüdischen Verständnis, aus dem Judenchristentum kam natürlich ein, ich sag mal, falsch verstandenes Gesetzesverständnis. Das ist ein Thema im Kolosserbrief. Ich habe in der Gemeinde ja schon einige Predigten zu dem Thema gehalten, wo dann bestimmte Festtage oder der Sabbat oder die Beschneidung oder andere jüdisch-mystischen Lehren ihren Weg irgendwie dazwischen gefunden haben, gesagt haben, im Grunde reicht Jesus nicht, du musst noch dieses und jenes tun, ansonsten bist du nicht bei Gott. Und von der griechischen Seite gab es auch wieder Anfeindungen oder Anfragen an diese Absolutheit der Funktionen und der Person Jesu, die sich dann in Leibfeindlichkeit, in asketischen Übungen auslebte. Das steht auch alles weiter im Kolosserbrief. Kapitel 2 könnt ihr dann weiterlesen, kommt das alles nochmal vor. Letzten Endes ist aber, egal von welcher Seite aus das betrachtet wird, die Göttlichkeit Jesu, das, was sowieso ein Dorn ist im Auge derjenigen, die sich mit Christus an dieser Stelle, ja, nicht auseinandersetzen wollen. Und im Grunde ist das auch die Kritik, die bis heute an Jesus kommt. Was sagen Menschen heutzutage über Jesus? Viele sagen, ja, das war ein guter Mensch. Jemand, der uns eine gute Ethik vermittelt hat. Ja, orientier dich an dem Lebensstil, an dem Liebe deinen Nächsten wie dich selbst von Jesus. Aber Gott, das ist schwer verständlich heutzutage. Und so reduzieren manche Leute Jesus auf seine Ethik, auf seinen Lebensstil. Andere leben so eine Art, ich sage mal, geistliche Entfremdung. Sicherlich mag es noch irgendwo Gott geben, aber Gott ist so erhaben, so entfernt, so entrückt, dass ich gar nicht mehr direkt an ihn rankomme und ich brauche irgendwelche Mittler oder Rituale, um Jesus irgendwie herunterzubeten. Und dann ist es auch wieder egal, aus welcher Ecke man dort an dieser Stelle kommt, ob man das Abendmahl in diese Richtung missversteht oder ob man meint, Jesus mit Lobpreis herbeisingen zu müssen. All das ist nicht nötig. Gott ist da und er ist nahe. Und das ist letzten Endes die Antwort auch des Kolosserbriefs auf jede Anfrage, die an die Göttlichkeit Jesu und an sein Verhältnis zu uns gestellt wird. In Christus begegnet dir die Fülle Gottes. Und dieser Christus ist dir unendlich nah. Er begegnet dir in dir selbst. Das steht in Kolosser 1, Vers 27. Ich brauche keine Ergänzung, auch keine religiöse Ergänzung zu Jesus Christus. Christus ist alles. Er ist der Erlöser, er ist der Mittler, er ist der Schöpfer, er ist der Herr, er ist der Ursprung unseres Lebens und das Ziel. In Christus begegnet uns alles. Wenn wir diese Texte uns anschauen, die wir gerade gelesen haben, dann begegnet uns eine beeindruckende Zuversicht. Jesus war für die Jünger, die ihm als erstes begegnet sind, einfach nur ein normaler Mensch. Sie sahen nur seine menschliche Erscheinung. Und doch erkennen sie durch den Heiligen Geist den erhabenen Schöpfer in ihm. Alles nur durch ihn. Und durch den Glauben erleben sie und erleben wir, dass wir keine Angst haben brauchen. Carina hat das ja vorhin schon in ihrer Einleitung gesagt, man kann auch mit viel Furcht in diese Welt und in dieses Jahr starten. Wie viel schreckliche Dinge gibt es mit Krieg und Verfolgung und Nachteilen. Aber die Botschaft des Kolosserbriefs und der Bibel an sich ist, Christus ist alles. Und diese Welt gehört Christus und niemandem sonst. Und selbst wenn hier, wer weiß, wer noch versucht, einen Aufstand zu proben, so sind die Machtverhältnisse ganz klar geklärt. Wir leben immer noch in einer Schöpfung, die die Güte und die Kreativität und die Schönheit unseres Gottes widerspiegelt. Und wir können wie die kleine Schnecke mit ihrem Haus erleben, dass Geborgenheit und Heimat überall dort ist, ist eigentlich nur ein Gebet weit entfernt. Und Paulus macht es immer wieder deutlich in seinen Briefen, auch im Römerbrief zum Beispiel, es gibt nichts, was einen Spaltkeil treiben kann zwischen Christus und seiner Liebe und dir. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Letzten Endes ist es immer allein Christus, der den Unterschied macht. Er ist der Erstgeborene aus den Toten, haben wir gelesen. Er ist der Auferstandene. Die Auferstehung ist das glaubwürdigste Zeugnis, das wir in der Bibel finden können, weil es von den unwahrscheinlichsten Zeugen belegt ist. Jeder, der das hätte kaschieren oder faken wollen, hätte sich glaubwürdigere Zeugen gesucht als eine Frau, die auch noch eine verzweifelhafte Vergangenheit hatte, ein paar Jünger, die aber damit durch die ganze Welt gereist sind. Und letzten Endes erlebt jeder, der sich im Herzen an Christus wendet, einen Beleg durch den Heiligen Geist, dass er wahrhaft auferstanden ist. Diese Zusage, dieser Frieden, der davon ausgeht, der ist nicht beweisbar, auch nicht Beweis, hat auch keinen Beweis nötig. Er ist erlebbar. Und deshalb ist Jesus für uns auch alles in allem. In Christus begegnet uns Gott in seiner Fülle. Seine Liebe zu uns brachte Gott auf diese Erde. Weil Jesus alles ist und nichts fehlt zu seiner Erlösung und nichts geschehen kann, außer das, was wir durch Christus haben, nämlich Frieden und Geborgenheit und eine Heimat, die uns niemand nehmen kann. Und deshalb ist es von Bedeutung, dass Jesus wirklich und in Gänze Gott ist. Und in diesem Sinne, lasst uns diesen Gott feiern heute mit unserem Abendmahl.